begrüßen an diesem Sonntagmorgen und freue mich, dass wir in der Apostelgeschichte weitermachen dürfen. Ich habe in meinem Leben in verschiedenen Stationen mit verschiedenen Menschen zusammengelebt, in Wohngemeinschaften, teilweise zu zweit oder zu dritt, in einem Zimmer unter einem Dach. Und ich sage euch ganz ehrlich, das wäre bestimmt nicht passiert und das hätte definitiv auch nicht so gut funktioniert, wenn Jesus nicht der gemeinsame Mitbewohner gewesen wäre, ja, der uns miteinander verbunden hätte. Und ich habe unter anderem in einer Männer-WG gewohnt mit zwei Männern und einer meiner Mitbewohner hatte ein Bild aufgehängt. Ich hätte das gerne noch gekriegt von ihm, ich habe ihn noch gefragt, aber er hat es auch nicht mehr. Und auf diesem Bild stand dieser Spruch, "Life begins at the end of your comfort zone." Also zu Deutsch, das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Und an diesen Spruch musste ich zurückdenken, als ich mich mit Apostelgeschichte 10 näher auseinandergesetzt habe. Wir sind letzte Woche schon eingestiegen, für alle, die da waren, in diese Geschichte von dem Hauptmann Cornelius, der plötzlich einen Engel neben sich stehen gehabt hat, der ihm gesagt hat, er soll Petrus zu sich holen lassen nach Caesarea, um ihm weitere Worte zu sagen. Und wir haben auch gesehen letzte Woche, wie Gott angefangen hat, am Herzen von Petrus zu wirken, ihn vorzubereiten, während diese Boten von Cornelius auf dem Weg zu ihm waren. Zuletzt haben wir dann in dem Text von letzter Woche gesehen, wie sie dann aufeinandertreffen und entgegen aller jüdischer Erwartungen und Vorstellungen im Haus von Simon dem Gerber dann alle unter einem Dach zusammenkommen. Schon in dem Abschnitt von letzter Woche vor unserem heutigen Predigttext, den wir uns näher anschauen wollen, in Abvers 9 haben wir deutlich gesehen, dass Petrus über seinen Schatten springen musste und dass er seine jüdische Komfortzone, so will ich das mal nennen, überspringen musste oder verlassen musste. Und heute sehen wir einen Schritt weiter, wie er aus seiner Komfortzone weiter herausgeht, wie sich dadurch die Sicht der Dinge für ihn selbst verändert, aber nicht nur das, sondern auch viele andere Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und ewiges Leben bekommen in Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja? Life begins at the end of your comfort zone. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen ermutigt werden, ein Stück, wenn das nötig ist, unsere eigene Komfortzone zu verlassen, damit Gott daraus etwas Wunderbares erwachsen lassen kann. Lesen wir die Geschichte von Cornelius, wie sie weitergeht. Und ich lade euch ein, Apostelgeschichte 10, Abvers 25, einmal mit mir zu lesen. Da heißt es Apostelgeschichte 10, Abvers 25. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Haus Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um auf alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltaten alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat, den haben sie auch umgebracht, indem sie an einem Holz hängten. Diesen hat Gott am 3. Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass sie auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Bereits letzte Woche, Vers 23, haben wir gesehen, dass Petrus diese Abgesandten von Cornelius als Gäste in sein Haus aufgenommen hat. Und dort war sein jüdisches Denken schon mehr als ausgereizt. Ja, er kam schon an eine Grenze und wir haben uns letzte Woche gefragt, wie war das denn möglich? Wie konnte das sein? Und wir haben dann diesen Begriff geprägt, dass es nur möglich war unter dem Dach des Evangeliums. Und nun sehen wir im Predigttext von heute, wie Petrus in das Haus eines Heiden mit einer Menge von Heiden zusammenkommt und dort eintritt. Und wir können uns wiederum fragen, wie ist das möglich? Und die Antwort ist die gleiche, unter dem Dach des Evangeliums. Und so habe ich diesen Begriff nochmal aufgenommen und als Titel von der Predigt von heute gesetzt. So lautet unser Thema also heute Morgen, unter dem Dach des Evangeliums. Wir schauen uns drei Hauptgedanken an, was unter dem Dach des Evangeliums bedeutsam ist. Der erste Punkt heute Morgen ist der ausführlichste, lautet: Unter dem Dach des Evangeliums, erstens, gibt es kein Ansehen der Person. Geht um Vers 25 bis 35. Wir schauen nochmal kurz zurück, Vers 23 und 24, da war die Rede schon davon, dass Petrus jetzt in Richtung Caesarea unterwegs ist. Da hieß es, Vers 23, am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm, und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Wir haben letzte Woche schon gesehen, da ist eine große Erwartungshaltung hier in Vers 24. Cornelius, der bereits seine engsten Leute, seine nächsten Freunde und seine Verwandten zusammengetrommelt hat, er hat große Erwartungen daran, was jetzt Petrus ihnen sagen wird, beziehungsweise was Gott ihnen jetzt zu sagen hat. Und ab Vers 25, das ist unser Text dann von heute, kommt Petrus endlich nach 4 Tagen dann bei Cornelius an. Es kommt zu diesem Zusammentreffen von den beiden. Wir lesen Vers 25 und 26 nochmal. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Wir wissen nicht so genau, was Cornelius gedacht hat über Petrus, aber auf jeden Fall hatte sie vor ihm niedergekniet und hat ihm eine Ehre zuteil werden lassen, die eigentlich nur Gott allein gebührt. Das Wort huldigte hier kann man auch übersetzen mit anbeten. Und im Gegensatz zu Cornelius wusste Petrus ganz genau, das ist ein absolutes No-Go. Das geht nicht, dass er hier vor ihm niederkniet. Deswegen sagt er auch gleich: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Für Petrus war das völlig klar, zum Beispiel aus den ersten beiden der 10 Geboten, dass nichts und niemand anderes angebetet werden durfte als Gott selbst. Oder er kannte auch diese Stellen aus Jesaja 42, Vers 8 oder Jesaja 48, Vers 11, wo Gott sagt: Meine Ehre gebe ich keinem anderen. Ja, das war für Petrus völlig klar. Und damit geht einher sehr deutlich, dass für Personenkult im Reich Gottes kein Platz ist. Es gibt ja bis in unsere heutige Zeit hinein im Zusammenhang mit dem, was sich zumindest christlich nennt, eine ganze Reihe von Tendenzen, wo ebenfalls ein starker Personenkult betrieben wird, wo auch Menschen auf einen falschen Sockel gehoben werden. Denken wir dabei mal an die katholische Kirche, nicht nur, aber jemand hat mal ein Stück weit ketzerisch gegenüber der katholischen Kirche in Anlehnung an diese Stelle das folgendermaßen ausgedrückt, ich zitiere: Es stünde den selbsternannten Nachfolgern des Petrus sehr gut an, wenn sie seine Demut nachahmen und den Menschen verbieten würden, vor ihnen zu knien. Ja, wir sehen das heute, es ist fatal, wenn irgendwelche Menschen in hohen Ämtern oder irgendwelche heilig gesprochenen Menschen verehrt werden oder wenn sogar ein Mensch als heiliger Vater angeredet wird. Das ist Blasphemie, weil dieser Titel, der gebührt nur Gott allein, aus Johannes 17 sieht man das. Aber es gibt auch Formen von Personenkult in der freikirchlichen Welt. Wollen wir gar nicht auf die katholische Kirche hier schauen, sondern auch auf die freikirchliche Welt. Ja, da sind Menschen, die haben so einen großen Einfluss und so eine große Reichweite und Erfolge und sie werden ungesund hoch gehypt. Und manchmal sind das so selbsternannte Apostel und irgendwelche Wohlstandsprediger und die beabsichtigen das vielleicht sogar. Und dann gibt es auch eine Reihe von wahrscheinlich Leuten, die von außen sehr hoch gepusht werden, obwohl sie das gar nicht unbedingt beabsichtigen. Petrus war ja jemand, der eigentlich geistlich ziemlich viel zu verzeichnen gehabt hätte. Ja, und er hätte sich hypen lassen können. Also der hat eine besondere Stellung von Jesus bekommen. Der erlebte, wie durch seine vollmächtigen Predigten viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und der erlebte, wie Menschen in Aufruhr versetzt wurden, wenn er nur in die Gegend kam und dort unterwegs war. Aber Petrus wusste, nur einem allein gebührt alle Ehre. Und das ist Gott. Ja, und das war ihm völlig klar. Zum einen dadurch, dass er ohne Gottes Wirken wohl niemals in Richtung Cornelius gegangen wäre. Ne? Das haben wir letzte Woche gesehen. Und zudem verstand sich Petrus aber auch als einfacher Diener des Herrn, der diese wunderbare Botschaft des Evangeliums weitergeben durfte. Und bei dieser Botschaft des Evangeliums gibt es nur ein Zentrum und nur eine Person, dem alle Ehre zukommen kann. Und das ist Jesus Christus, das ist Gott selbst. Man könnte es so ausdrücken: Ein Diener des Evangeliums erfüllt seine Aufgabe dann am besten, wenn er selbst im Schatten des Evangeliums verschwindet. Ich sag's nochmal: Ein Diener des Evangeliums erfüllt seine Aufgabe dann am besten, wenn er im Schatten des Evangeliums verschwindet. Wie verschwindet man darin? Na, wenn die Botschaft des Evangeliums umso heller strahlt. Und das sollte auch unser Ansinnen sein, wenn Gott uns gebraucht. Es darf uns niemals darum gehen, dass wir versuchen, Menschen zu imponieren, dass wir selbst gesehen werden wollen oder Ehre für uns beanspruchen. Nein, wir sind nur Werkzeuge. Und nebenbei gesagt, ganz oft auch ganz stumpfe Werkzeuge, die Gott gebraucht und die Gott einsetzt, die in der Hand des Meisters sind, der dadurch Wunderbares hervorbringen will. Nun sind wir kein Apostel Petrus, und trotzdem erleben wir, dass es doch unserem Herzen so leicht schmeicheln kann, wenn Gott uns etwas, ich sag mal, geistlichem Erfolg schenkt. Wenn er uns gebraucht, ja, wenn er uns in den Dienst für ihn gestellt hat und irgendwo gebraucht hat. Und es kann so schnell gehen, dass wir aus dem Gefühl der Schwachheit und Abhängigkeit in die Falle des Stolzes und der Selbstanbetung treten. Da gäbe es ganz viel zu sagen, aber ich glaube, jeder, den Gott schon mal irgendwo ein Stück mehr gebraucht hat, der erlebt das, dass da tatsächlich was dran ist. Ja, und wenn wir merken, Gott gebraucht uns und schenkt uns einen gewissen Erfolg, und dann schauen wir mal in unser Herz und in die Versuchungen unseres Herzens hinein, dann merken wir, da ist zumindest in Ansätzen was dran. So schnell geht das, dass wir uns selbst in den Vordergrund bringen wollen. Nun ist die Frage, was macht man in solchen Momenten? Vier Dinge habe ich, kann ich nur kurz anreißen. Vier Dinge: danken, denken, bitten und ehren. Diese vier Dinge, ja, die helfen gegen geistlichen Stolz, insgesamt gegen Stolz. Also ich danke dem Herrn erstens für die Fähigkeiten und das Gelingen, das er mir geschenkt hat. Und ich habe jeweils Bibelstellen dahinter geschrieben, die ich jetzt nicht erwähne. Das Zweite, ich denke daran, dass ich nichts aus mir selbst heraus habe und auch nichts tun kann, sondern jede Gabe, jede Möglichkeit, jeder Erfolg, jede Kraft von ihm kommt. Drittens, ich bitte ihn, dass er auf mein Herz aufpasst und dass er mir ein demütiges Herz gibt. Und viertens, ich ehre den, dem Ehre gebührt. Beziehungsweise ich gebe die Ehre weiter an den Herrn, die ihm gebührt. Ja? Dann, wenn etwas gut gelingt und er mich gebraucht hat, ja, dann kriegt er doch die Ehre dafür. Ich denke, Psalm 115, Vers 1 ist eine super Vorlage in solchen Momenten, die wir zu unserem eigenen Gebet machen können, die uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind und wo wir eigentlich unseren Blick hinrichten. Das können wir zu unserem eigenen Gebet machen, wenn es da heißt: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Ja, das wollen wir in unseren Herzen festsetzen. Ja? Es geht im Reich Gottes niemals um das Ansehen meiner eigenen Person, auch nicht um das Ansehen einer anderen Person, sondern es geht um das Ansehen unseres Herrn und Heilands. Petrus hat auch in dieser Hinsicht verstanden, dass es unter dem Dach des Evangeliums nicht um das Ansehen der Person geht, auch nicht um seine eigene. Aber darüber hinaus verstand er noch mehr, wie sich der Umgang mit anderen Menschen maßgeblich durch das Evangelium verändert. Schauen wir dazu in Vers 27 bis 29 weiter, wenn es heißt: Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und finde viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Jetzt wissen wir nicht, was Cornelius und Petrus auf dem Weg nach drinnen noch so besprochen haben. Aber auf jeden Fall betritt Petrus jetzt dieses Haus und er findet dort eine größere Gruppe von Zuhörern, die voller Vorfreude, voller Spannung dort warten. Und wir hatten das eben schon, Vers 24, da ist neben dieser normalen Hausbesatzung, neben der Familie auch noch die Verwandtschaft und die nächsten Freunde, die da mit dabei waren. Und nun hält Petrus bereits in seinen ersten Worten diesen Leuten gegenüber eigentlich nichts hinterm Berg, in der Hinsicht, dass er sagt, er hat seine jüdische Komfortzone längst ausgereizt. Er bezeichnet es sogar als unerlaubt, was jetzt hier passiert. Oder man könnte auch übersetzen, widergöttlich oder ungesetzlich oder sogar greulich. Es ist greulich für ihn eigentlich gewesen, dass er bei einem Fremdling, bei einem Nicht-Israeliten, bei einem Heiden hier jetzt einkehrt. Und wir sehen das auch im Text von nächster Woche, wie verboten das aus jüdischer Perspektive war. In Apostelgeschichte 11, Vers 3, wenn dann Petrus zu den Juden zurückkommt nach Jerusalem und sie ihn gleich in die Mangel nehmen und erstmal zur Rechenschaft ziehen. Und scheinbar wusste auch die Zuhörerschaft von Petrus hier, dass es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen ist, dass er nun hier unter einem heidnischen Dach mit ihnen Gemeinschaft pflegt. Aber wir wissen aus dem Textabschnitt davor, von letzter Woche, dass Gott bereits durch diese Vision in Vers 11 bis 16 vorgesorgt hat, Petrus gezeigt oder man könnte auch sagen klar gemacht hat, dass er keinen Menschen für gemein oder unrein erklären soll. Das bedeutet nicht, dass Petrus keinen Menschen als Sünder bezeichnen soll mehr, ja, das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern im Gesamtzusammenhang wird hier deutlich, dass die Juden, die Heiden nicht mehr kategorisch als unrein erklären sollten und damit ausklammern sollten. Vielmehr sollten sie verstehen und anerkennen, dass die Reinigung des Evangeliums jetzt auch für die Heiden gültig werden sollte und dass Juden und Heiden vereint durch das Evangelium von Gott für rein erklärt werden konnten. Bildlich, haben wir das letzte Woche gesehen, war das für Petrus in dieser Vision so festgehalten, dass dort diese reinen Tiere waren, die für die Juden standen in diesem Bild und die unreinen, die für die Heiden standen und sie waren zusammen in einem Tuch. Und in Vers 15 haben wir dann gelesen, wie ihm gesagt wurde, was Gott gereinigt hat, das machst du nicht gemein. Und das sind die Worte, die Petrus jetzt im Hinterkopf hat, wenn er hier in dieser Situation ist. Mit diesem Gemein ist gemeint, ja, dass sie nicht kultisch für unrein weiter erklärt werden sollen, also nicht Leute, von denen man sich fernhalten muss. Nachdem Petrus diese Lektion von Gott ja gelernt hat, dreimalige Einschärfung war da nötig, das haben wir letzte Woche gesehen, war Petrus bereit, ohne Widerrede zu Cornelius in sein Haus zu kommen und sogar dort einzutreten. Was er noch nicht wusste, ist, was er da eigentlich genau soll. Ja, in Vers 29 sagt er ja, was ist denn der Grund, warum ihr mich habt holen lassen? Und Cornelius erwidert ihm daraufhin, Vers 30 bis 33, und Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der neunten Stunde, und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Haus Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Was Petrus noch nicht so genau weiß, das wissen wir ja in diesen Details. Wir haben das ja am Anfang des Kapitels schon erfahren, wie der Engel zu Cornelius kam in dieser Gebetszeit und wie Gott diesen gottesfürchtigen und auch gewissermaßen suchenden Mann aufgesucht hat, ihm begegnet ist. Spannend ist die Aussage in Vers 31, wo es heißt, dass der Engel zu ihm gesagt hat, dein Gebet ist erhört worden. Und hier erfahren wir ein weiteres Detail, was uns zuvor noch gar nicht so deutlich war. Und zwar Cornelius hat scheinbar nicht nur allgemein gebetet, er war ein Beter, das haben wir letzte Woche auch gesehen, sondern er betete wohl um irgendwas Konkretes, was Gott nun erhörte. Und was genau seine Bitte war, wissen wir nicht, aber da im weiteren Verlauf des Textes er und sein Haus gerettet wurde und die große Gnade des Evangeliums erlebt hat, ist es gut denkbar, dass er für die Rettung seines Hauses gebetet hat oder auch darum, dass die Gnade Gottes seinem Haus zuteil wird. Und das ist was Wunderbares, das darf jeder Suchende bis heute wissen, dass das ein Gebet ist, was Gott gerne hört. Wenn du um die Rettung deiner Seele betest, wenn du noch kein Christ bist, ja, dann ist das was, wo Gott total gerne drauf reagiert. Und wenn wir darum beten, dass wir ihn annehmen dürfen, dass er sich uns zu erkennen gibt, dass wir sein Evangelium verstehen dürfen, gerade wenn wir noch keine Christen sind, dann reagiert Gott gerne. Cornelius erlebte das, wie Gott sein Gebet nicht einfach abprallen ließ, sondern wie er es erhört hat. Und das führte schlussendlich dazu, ja, dass es für ihn ja unglaublich war, dass Gott an Petrus so gewirkt hatte. Und nun war er tatsächlich da. Und Cornelius ist begeistert davon. Er drückt das ja hier in Vers 33 so aus. Du hast wohlgetan, Petrus, dass du gekommen bist. Und zum anderen war er natürlich unglaublich gespannt. Was sagt Petrus jetzt hier als nächstes? Beziehungsweise eigentlich, was sagt Gott ihm denn jetzt hier an dieser Stelle? Er sagt in Vers 33 am Ende, jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Das heißt, Cornelius war sich völlig im Klaren darüber, Gott hat sie zusammengeführt und Gott ist nun mit seiner Anwesenheit voll und ganz hier präsent und Gott selbst wird nun reden. Jetzt klingt die Aussage hier, was dir vom Herrn aufgetragen ist, so als ob Petrus da mit einer glasklaren Botschaft angereist wäre, ja, und er hätte schon völlig gewusst, was er jetzt sagen soll, so fertige Predigt in der Tasche oder so. Aber Petrus scheint vielmehr Stück für Stück erkannt zu haben, was er denn jetzt da eigentlich soll, was hier eigentlich Sache ist. Vers 34 und 35 drückt er das so aus. Petrus aber öffnete den Mund und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Scheint, als würden ihm hier die Schuppen von den Augen erst so richtig fallen, was Gott eigentlich tun will. Er schnallt, Gott will das Evangelium auch den Heiden, also auch den Nichtjuden, zugänglich machen. Er will sie retten. Und dabei sieht er zwei wesentliche Dinge, nämlich erstens, Gott macht keine Unterschiede zwischen Menschen. Ja, diese Unterschiede zwischen Heiden und Juden, die sind aufgehoben. Und zweitens, egal welche Abstammung jemand hat, wenn ein Mensch Gott fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, so heißt es hier, also nach seinen Maßstäben lebt, könnte man sagen, wie das ein Cornelius getan hat, ja, wenn das ein Mensch so zum Ausdruck bringt, dann ist er ihm angenehm. Und damit ist hier gemeint, oder man könnte es auch übersetzen im Sinne von, der ist ihm willkommen. Das heißt nicht, dass jemand, der eine gewisse Gottesfurcht und auch irgendwie ein gewisses gottgefälliges Leben an den Tag legt, dadurch gerettet wird. Auch nicht, dass er sich dadurch die Gnade Gottes irgendwie verdient oder ähnliches. Es ist vielmehr so zu verstehen an dieser Stelle, dass ein Cornelius zum Beispiel, der seine Ehrfurcht vor Gott schon zum Ausdruck gebracht hat, durch die Almosen, durch diese Wohltätigkeiten den Juden gegenüber, ja, der schon zum Ausdruck gebracht hat, dass er sich demütig unter Gott beugt und unter seine Maßstäbe stellt. Ja, solche Menschen, die sieht Gott und die sind ihm sehr willkommen. Und zwar willkommen, dass Gott ihnen das Evangelium gerne offenbart und sie zu sich ruft. Und genau das tut er ja im weiteren Verlauf dieses Textes, wie wir dann gleich sehen werden. Aber bleiben wir noch mal einen Moment da stehen an diesem Punkt, dass Gott die Person nicht ansieht. Ja, und dass er eigentlich unter dem Dach des Evangeliums alle zusammenbringen will. Ich glaube, in der Theorie ist das für jeden von uns, die wir Christen sind, wahrscheinlich relativ klar, dass es unter dem Dach des Evangeliums kein Ansehen der Person gibt. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Wo unterscheidest du, wo unterscheide ich insgeheim vielleicht, welche Menschen unter dem Dach des Evangeliums mit uns Platz haben sollen und welche nicht? Und wir machen jetzt mal ein waghalsiges Gedankenexperiment und es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt nichts laut sagt, sondern wirklich einfach nur denkt, okay? Wir fragen uns ganz ehrlich und mal ganz persönlich, welche Personen oder welche Personengruppen haben in meinen Augen am wenigsten Platz in der Gemeinde? Für welche Menschen habe ich nur sehr wenig übrig? Gibt es vielleicht sogar Menschen, über die ich mich nicht freuen würde, geschweige denn sie auch nicht herzlich aufnehmen würde, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen würden? Und wir fragen ein Stück weiter, worauf achte ich eigentlich besonders bei anderen Menschen? Nach welchen Kriterien unterscheide ich sie, beurteile ich sie, mit welchen Augen, mit welchem Filter sehe ich andere an? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Welche Menschen meide ich, wenn möglich, in der Gemeinde sogar? Ja, wo ist es vielleicht ein Mensch, wo ich sagen würde, okay, solange wir unter dem Dach dieses Hauses irgendwie zusammen sind und der sitzt da und ich sitze da, ist das alles okay, aber es wäre undenkbar, dass diese Person jemals unter mein privates Dach kommen könnte und ich sie einladen würde. Um das noch etwas zugespitzter auszudrücken, wo ist eigentlich meine geistliche Komfortzone? Wer passt da rein? Wer passt da auch nicht rein? Ja, wo ziehe ich insgeheim meine Grenzen? Und noch einen Schritt weiter, wo möchte Gott durch die Kraft des Evangeliums möglicherweise, dass ich einen Schritt aus meiner Komfortzone herausmache und meine Vorurteile, meine Unbarmherzigkeit, mein Ansehen der Person, einer bestimmten Person gegenüber ablege? Das sind herausfordernde Fragen, das weiß ich, aber Gott fordert uns in Jakobus 2, Vers 1 dazu auf, dass wir seinem Vorbild folgen sollen, ohne Ansehen der Person. Da heißt es, meine Brüder, schreibt Jakobus, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Das ist eine starke Aufforderung. Und diese Aufforderung, die kann ich nur leben, wenn ich selbst in dem Bewusstsein wachse, dass ich allein durch Christus, durch seine Gnade, überhaupt unter das Dach des Evangeliums gekommen bin. ja, dass es bei ihm kein Ansehen meiner Person gegeben hat, was ihn abgehalten hat, mich zu retten. Da hätte es ja so vieles gegeben, aber er hat meine Person ehrlich angesehen und er hat mich nicht weggeschickt, sondern er hat mich begnadigt. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, und der heißt: Unter dem Dach des Evangeliums zweitens werden wir durch Christus versöhnt. Vers 36 bis 43. Ab Vers 36 fängt Petrus an, ihnen von Jesus zu erzählen. Jetzt hier. Und da heißt es gleich, Vers 36, das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Scheint also so, als ob Cornelius und seine Angehörigen bereits einiges von den Geschehnissen rund um die Person Jesu mitbekommen haben. Und das braucht uns gar nicht so sehr zu wundern. Caesarea war ja in Israel ungefähr grob 40 Kilometer entfernt von Galiläa, von dieser Region, wo Jesus sehr viel gewirkt hatte. Und nun gibt Petrus dann gleich ab Vers 37 bis 41 nochmal so einen kurzen Abriss über das Wirken Jesu. Er greift einige zentrale Punkte auf aus seinem Leben. Aber bleiben wir ganz kurz bei Vers 36 hier, wo Petrus bereits deutlich macht, dass Jesus eigentlich, wozu Jesus eigentlich gekommen ist. Nämlich damit Frieden gestiftet und Frieden verkündigt werden kann. Für verkündigt steht hier das Wort im Griechischen euangelizo, was eigentlich so viel bedeutet wie Evangelium predigen oder Evangelium verkündigen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war Petrus und mit ihm auch die gläubigen Juden ja der Meinung, dass Jesus nur für Israel gekommen ist und dass das Evangelium auch nur Israel verkündigt werden sollte. Aber nun macht Petrus an dieser Stelle schon deutlich in Vers 36 am Ende in seiner Aussage über Jesus: Dieser ist aller Herr. Und Petrus macht hier schon deutlich, Jesus ist nicht nur der Herr und Gott der Juden, sondern er ist aller Herr. Und er meint damit der Juden und der Heiden, der Nichtjuden, damit sind wir auch eingeschlossen. Und das sollte uns gar nicht wundern, dass Jesus der Herr für alle geworden ist und auch der Retter für alle geworden ist. Weil egal ob Juden oder Heiden, keiner von den beiden steht ja besser vor Gott da, sondern beide brauchen Versöhnung mit Gott. Wir erinnern uns daran zurück, vor einiger Zeit hatten wir den Römerbrief ausführlicher behandelt und wir haben das gesehen, wie Paulus in den ersten Kapiteln des Römerbriefes sehr deutlich gemacht hat, dass alle Menschen, egal ob Jude oder Nichtjude, jeder Mensch vor Gott als Sünder beschuldigt wird und erfunden wird. Und wenn die Juden auch so einige Vorzüge im Laufe der Geschichte genossen haben und man eigentlich sagen könnte, sie hätten es besser wissen müssen, so bringt es ihnen am Ende doch gar nichts, weil auch in dieser Hinsicht zählt vor Gott kein Ansehen der Person, sagt er in Römer 2, Vers 11. Ja, das heißt, niemand steht vor Gott besser da, nur weil er vielleicht mehr weiß. Ganz im Gegenteil, wenn Gott uns als Person ansieht und wenn er uns vollständig durchleuchtet, dann wird nur deutlicher, wie verloren und wie verdorben wir durch Sünde eigentlich sind und wie wir vor ihm dastehen. In Römer 5, Vers 10 wird deutlich, ja, dass alle Menschen Gott gegenüber Feinde waren oder verfeindet waren. Aber in diesem bekannten Vers aus Römer 5, Vers 1 und 2, da heißt es so wunderbar: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nur durch den Glauben an Jesus Christus werden Menschen mit Gott versöhnt. Nur dadurch bekommen sie Frieden mit Gott. Und das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Und um diesen Frieden zu stiften und möglich zu machen, hat Jesus, so will ich es mal ausdrücken, die Komfortzone des Himmels verlassen für uns. Und er ist Mensch geworden wie du und ich. Aber im Gegensatz zu jedem anderen Menschen ist er kein Feind Gottes gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Er war heilig, er war gottgefällig, er war gerecht. Nehmen wir an dieser Stelle die Beschreibung von Petrus über Jesus einmal auf, wie er über ihn dann weiter berichtet. Ab Vers 37, die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltaten aller heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Petrus greift hier einige Eckpunkte aus dem Leben und Wirken Jesu auf, die zumindest teilweise scheinbar also für die Zuhörerschaft auch bekannt gewesen sind. Er spricht vom öffentlichen Wirken Jesu hier gleich am Anfang in Vers 37. Jesus hat mit ungefähr 30 Jahren angefangen zu wirken in seiner Öffentlichkeit. Er spricht von Johannes dem Täufer, der als Wegbereiter für die Juden gegeben war oder als Wegbereiter für Jesus und die Juden vielmehr zur Buße aufgerufen hat und getauft hat. Indirekt spricht er ja auch von der Taufe Jesu, wo er mit Heiligen Geist gesalbt wurde, der auf ihn herabgekommen ist. Und Gott hat ihn so bestätigt vor aller Augen. Und er spricht hier auch davon, wie Jesus umhergezogen ist, Menschen geheilt hat, in ihrer Not geholfen hat, Dämonen ausgetrieben hat und so weiter und so fort. Wir können es in Lukas 3 und 4 eigentlich sehr gut nachvollziehen, was hier beschrieben ist. Und Petrus betont in Vers 39, dass er mit den anderen Aposteln Augenzeuge von all dem gewesen ist, was da passiert ist. Mit Jesus in Jerusalem, ringsrum in Israel, wie er gewirkt hat. Aber in der zweiten Hälfte von Vers 39 spricht er auch von dem tragischen Vergehen seines eigenen jüdischen Volkes, wenn er da sagt, dass sie Jesus umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. Und damit spricht er von der Kreuzigung Jesu. Und diese Kreuzigung, die ist nicht einfach wahllos geschehen, sondern die ist der Schlüssel der Versöhnung mit Gott geworden. Jesus, das haben wir eben gehabt, der einzig heilige und makellose Mensch stirbt am Kreuz und wurde an unserer Stelle bestraft, damit wir Frieden mit Gott haben können. Nur durch ihn wird unsere Feindschaft, wird unsere Trennung gegenüber Gott aufgehoben. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird in die Stellung versetzt, die Jesus selbst nur hatte. Nämlich ein Kind Gottes wird er. Und das ist so ein Kontrast, ne? Wir werden vom Feind Gottes zum Kind Gottes. Und das ist so wunderbar. Dabei ist Jesus nicht im Tod geblieben, sondern Gott hat ihn am dritten Tage auferweckt. Das lesen wir hier auch und wissen wir. Und er hat ihn sogar sichtbar werden lassen, heißt es hier in Vers 40. Allerdings hat Jesus dann nicht gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Metropolen dieser Welt und dort können mich alle sehen. Und er ist auch noch nicht mal nach Israel gegangen und hat sich dort allen gezeigt, sondern er hat sich das so erdacht, dass er sich Zeugen auserwählt hat, denen er erschienen ist, die sogar mit ihm gegessen und getrunken haben. Und das waren allen voran seine Apostel. Wir haben das am Anfang der Apostelgeschichte schon gesehen, dass er in einem Zeitraum von 40 Tagen mehrere Male seinen Aposteln erschienen ist und sie weiter gelehrt hat. Daneben erfahren wir auch dann in den Evangelien, dass er einigen Frauen am Grab schon erschienen ist. Und in 1. Korinther 15, Vers 6, die Rede von 500 Brüdern auf einmal, also es sind mehrere Menschen, denen Jesus erschienen ist nach seiner Auferstehung. Aber ganz besonders den Aposteln ist er begegnet, die hat er gelehrt und die hat er auch mit einer besonderen Aufgabe betraut. Und die greift Petrus auf, Vers 42 und 43, wenn er sagt, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Die Apostel damals und im weiteren Sinne auch wir heute haben ja die Aufgabe, Menschen um uns herum von Jesus weiterzuerzählen. Und einerseits muss jeder Mensch wissen, dass er eines Tages vor Jesus als seinem Richter erscheinen muss. Gott hat das deutlich gesagt in Johannes 5, Vers 22. Das heißt, der Vater hat dem Sohn, das heißt Jesus, das ganze Gericht gegeben. Das heißt, er ist Richter. Aber wir dürfen niemals Menschen einfach nur von Jesus erzählen als den Richter und ihnen so vor Augen führen nur, sondern er ist zugleich auch der Retter, der jedem, so heißt es hier, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden schenkt. Das heißt, wenn ihn jemand als Retter und Herrn für sein Leben annimmt, dann wird er nicht mehr für seine Sünde gerichtet, sondern dann hat er ewiges Leben. Er kommt nicht mehr ins Gericht, sagt Johannes 5, Vers 24. Und schon die Propheten im Alten Testament, die machen das deutlich, ja, dass Jesus dieser Richter und dieser Retter ist, der da kommen sollte. Und das führt uns zu der Frage, die da lautet, wie wirst du vor Jesus stehen? Als deinem Richter oder als deinem Retter? Am Ende des Tages bleiben nur diese zwei Möglichkeiten. Glaubst du an Jesus, hast du Frieden mit Gott durch ihn? Oder ist da noch Rebellion, ist da noch Trennung, ist da noch Feindschaft? Jesus lädt ein, auch heute noch, Menschen unter das Dach seines Evangeliums zu kommen, um dort Versöhnung zu erfahren. Und er tut das zum Beispiel mit den Worten aus Markus 1, Vers 15, die er schon ganz an den Anfang seiner Wirksamkeit in Galiläa gesetzt hat. Dort hat er ausgerufen, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dieser Ruf gilt dir, wenn du noch nicht ganze Sachen mit Jesus gemacht hast, auch heute Morgen. Wenn du sagst, ich habe da Fragen dazu, dann lass uns gern da nachher ins Gespräch kommen darüber. Aber auch wenn du sagst, ja, ich bin schon umgekehrt von meinem Leben ohne Gott, ich habe diese wunderbare Botschaft des Evangeliums für mich in Anspruch genommen, dann hast du einen Frieden, der größer nicht sein könnte. Ich glaube, manchmal haben wir uns zu sehr daran gewöhnt. Ja, du bist gerechtfertigt aus Glauben und hast Frieden mit Gott. Das ist der entscheidende Friede, aus dem dann auch aller andere Friede für unsere Seele wächst. Und deine Aufgabe und meine Aufgabe in dieser kommenden Woche ist, dass wir als von Jesus Gesandte in deinem Umfeld, wo er dich hingestellt hat, Menschen aufrufen und dazu einladen, unter dieses Dach des Evangeliums zu kommen. Und das zu tun mit diesen bekannten Worten, 2. Korinther 5, Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich will uns ganz persönlich fragen, wem willst du diese Versöhnung durch Christus in dieser Woche nahebringen? Wen willst du einladen unter das Dach seines Evangeliums zu kommen? Für wen wirst du vielleicht beten, dass Gott Gelegenheit zum Zeugnis schenkt und dass Gott das Herz eines Menschen erweicht, an ihm arbeitet? Noch ist Platz unter diesem Dach des Evangeliums. Noch ist Versöhnung mit Gott möglich. Aber das wird nicht ewig so sein, sondern Jesus, der Richter, kommt. Und umso wichtiger ist es, dass wir als seine Kinder, als seine Nachfolger ihn hier und heute als Retter bezeugen. Und dabei werden wir durch das Evangelium nicht nur mit Gott versöhnt, sondern auch untereinander verbunden. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, der heißt heute Morgen zum Schluss noch, und unter dem Dach des Evangeliums, drittens, sind wir verbunden durch den Geist. Was jetzt hier als nächstes passiert, wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten völlig undenkbar gewesen, wenn man sie vorher danach gefragt hätte. Da heißt es ab Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Gerade noch hat Petrus ihnen das Evangelium gesagt, verkündigt, davon gesprochen, dass jeder, der an Jesus glaubt, Vergebung seiner Sünden empfängt durch seinen Namen. Und während er noch davon spricht, kommen diese Suchenden zum Glauben an Jesus. Das steht da so nicht explizit, ja, dass sie zum Glauben an Jesus kamen, aber das musste zwangsläufig ja passieren, damit der Heilige Geist auf sie herabkommen konnte. Petrus beschreibt das später in dieser bekannten Schlüsselstelle, Epheser 1, Vers 13, in ihm, in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und wir haben an verschiedenen Stellen in der Apostelgeschichte schon gesehen, dass der Heilige Geist herabkam zu verschiedenen Gruppierungen. Ja, den Juden, den Samaritern in Apostelgeschichte 8. Und wir haben auch gesehen, dass es in heilsgeschichtlicher Hinsicht auch unterschiedlich stattgefunden hat. Aber hier bei den Heiden sehen wir gewissermaßen, zu einem gewissen Grad zumindest, das gängige Modell für uns, die wir keine Juden sind. Wir sind ja auch Heiden. Ja? Wir haben die größte Identifikation eigentlich mit diesen Leuten, die da zum Glauben kommen. Das heißt, das Evangelium wird gehört, es wird geglaubt und der Heilige Geist wird unmittelbar mit der Bekehrung und Wiedergeburt empfangen. Das ist das, was wir hier sehen. Das ist auch das, was wir im Neuen Testament weitersehen, zum Beispiel hier in Epheser 1, Vers 13. Nun geschah an dieser Stelle trotzdem etwas Außergewöhnliches, dass heute so nicht mehr das gängige Modell ist. Ja, also wenn ein Mensch heute zum Glauben kommt, den Heiligen Geist empfängt, dann geschieht nicht genau das Gleiche hier. Diese Römer, die gerade Christen geworden sind, davon lesen wir, dass sie angefangen haben, in Sprachen zu reden, Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, und sie lobten Gott. Wir wissen nicht, welche Sprachen das waren, aber spannend ist zumindest, dass diese anwesenden Judenchristen hier ja mitbekommen haben, dass sie in einer nicht gelernten Sprache reden und Gott gepriesen haben. Das heißt, also das kam nicht irgendein komischer Kauderwelsch daraus oder so, sondern irgendwas sprachlich Erkennbares, scheinbar auch für diese Juden, sodass sie zumindest in Teilen nachvollziehen können, okay, die loben Gott. Ja, vielleicht war es sogar Hebräisch oder Aramäisch, wissen wir nicht so genau. Aber es ist zumindest spannend, das so zu beobachten. Was viel wichtiger an dieser Stelle aber ist, ist die Tatsache, dass sie daran deutlich erkennen konnten, dass die Heiden den gleichen Geist in gleicher Weise wie sie in Apostelgeschichte 2 bekommen haben. Text von nächster Woche, Bernd wird uns das dann predigen, Apostelgeschichte 11, ab Vers 15, da wird so deutlich, wie Petrus mit seinen Kritikern dann dort redet und wie er davon erzählt, dass der Heilige Geist auf die Nationen herabgefallen ist. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 11, Vers 15, der Heilige Geist kam auf sie herab, wie auch auf uns am Anfang. Und dieses unverkennbare Zeichen, das war wichtig, damit Petrus und mit ihm die Juden verstanden, dass die Nationen durch den gleichen Christus nun das ewige Leben bekommen und dass sie den gleichen Geist bekommen haben, in dem Juden und Heiden nun miteinander verbunden wurden. Umso weniger sollte es uns wundern an unserer Stelle, dass diese mitgereisten Judenchristen aus Joppe, wir haben es in Vers 23 ja schon erfahren, ja, da sind einige mit Petrus von Joppe mitgegangen, später Apostelgeschichte 11, Vers 12 erfahren, das waren 6 Leute. Und diese Judenchristen, die da mit dabei waren, die waren völlig außer sich, was sie nun hier miterlebt haben und die haben später ja auch mit davon bezeugen können. Und auch für Petrus war allerspätestens an dieser Stelle hier klar, dass das Evangelium, die Rettung auch für die Heiden gedacht war. Und dementsprechend kommt er zu dem Schluss, Vers 47 und 48, dass er sagt, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Und wir haben hier eine ganz gängige Reihenfolge, die wir immer wieder in der Apostelgeschichte finden. Menschen hören das Evangelium, sie kommen zum Glauben, sie empfangen in diesem Zuge, dass sie zum Glauben kommen, den Heiligen Geist und als Ausdruck ihres neuen Lebens in Christus lassen sie sich taufen. Nun wird hier am Ende dieses Abschnitts und eigentlich durch diesen ganzen Abschnitt hindurch relativ deutlich, dass Petrus eine Schlüsselrolle darin hatte, dass den Heiden das Evangelium eröffnet wurde. Es war ja schon in Apostelgeschichte 8 ähnlich bei den Samaritern, die durch Handauflegung den Geist empfangen haben und Petrus war zugegen und jetzt hier wieder Petrus, der eine Schlüsselrolle eingenommen hatte. Und das sollte uns nicht wundern, da Jesus selbst ihm in Matthäus 16, Vers 19 Folgendes gesagt hat. Ich werde dir, Petrus, die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das war die Rolle, die Jesus Petrus übertragen und zugemessen hatte. Und wie er diese Schlüsselrolle wahrgenommen hat, haben wir gesehen. Apostelgeschichte 2 für die Juden, in Apostelgeschichte 8 für die Samariter und jetzt hier in Apostelgeschichte 10 für die Heiden. Und unter diesem Gesichtspunkt müssen wir auch heilsgeschichtlich verstehen, dass dieses bedeutsame Zeichen des Geistesempfangs hier an dieser Stelle nicht die Regel sein muss, sondern vielmehr etwas, was wichtig war, ja, wo er gesehen hat und die Menschen um ihn herum, die Heiden haben jetzt auch den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, das Zeichen für den Geistesempfang ist heute nicht mehr die Sprachenrede. Das macht uns das ganze weitere Neue Testament deutlich. Was mit dieser Öffnung des Evangeliums für die Heiden und dieser Empfang des Heiligen Geistes aber auch einhergeht, ist die Verbindung miteinander, die daraus entsteht. Egal ob jüdischer oder heidnischer Herkunft, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dann empfangen sie ein und denselben Geist Gottes und sie werden miteinander verbunden, ob sie es wollen oder nicht, unter dem Dach des Evangeliums. Und nun ist bei uns heute ja weniger das Spannungsfeld zwischen Juden und Heiden, sondern vielmehr das Spannungsfeld zwischen ganz unterschiedlichen Prägungen und vielleicht auch Herkunftsländern teilweise und verschiedenen Lebensphasen und Altersstufen und Interessensgebieten und so weiter. Ich glaube, ein Blick in die Runde verrät uns, wir sind unterschiedlich. Ja, das ist kein Geheimnis. Und doch haben wir als wiedergeborene Christen durch Christus alle etwas gemeinsam. Wir sind zu Kindern Gottes geworden und wir haben denselben Geist empfangen, der uns zu einer Einheit und zu einem Leib zusammengefügt hat. Und genau davon spricht Paulus dann in Epheser 4, Vers 3 bis 6. Und er hat dort eine Aufforderung für uns. Und da wird es relevant in die Anwendung hinein. Epheser 4, Vers 3 bis 6 schreibt er, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Spannend ist hier, dass die Rede davon ist, dass die Einheit des Geistes schon gegeben ist. Die wird nicht irgendwie, da heißt es nicht, schafft die Einheit des Geistes, sondern hier ist die Aufforderung an uns, dass wir uns darum bemühen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und dabei bezieht sich das hier an dieser Stelle, ja, in Ephesus explizit auf die Einheit einer Ortsgemeinde, an die Paulus hier ja schreibt. Und das führt uns zu der Frage, die sich ein jeder, der Christ ist, immer wieder eigentlich stellen muss, nämlich wie kann ich die Einheit des Geistes bewahren? Was kann ich dazu beitragen? Wie kann ich Einheit fördern? Und wo treibe ich vielleicht auf der anderen Seite auch, manchmal auch unterschwellig, einen Keil zwischen Geschwistern? Vielleicht durch das, was ich sage, durch das Hintenrumreden, durch das Polarisieren, durch Lästern, durch spitzfindige Bemerkungen, vielleicht durch mein Verhalten, das ich an den Tag lege. Vielleicht ist es auch in meinem Denken erstmal nur verankert. Meine Hartherzigkeit, die da ist, vielleicht Parteiungen, die ich aufbaue oder was auch immer. Ja, wo störe ich Einheit und wie fördere ich Einheit? Und wo ziehe ich vielleicht insgeheim auch wieder eine Trennung gegenüber anderen Geschwistern hoch, die Gott eigentlich abgerissen hat und durch seinen Geist überwinden will? In dieser Hinsicht ist die Einheit des Geistes zu bewahren, die Aufgabe eines jeden einzelnen Gliedes in der Gemeinde mit Blick auf das Haupt, auf Christus, dazu beizutragen. Da ist jeder einzelne von uns gefragt. Schlussendlich findet unter dem Dach des Evangeliums ja ein Haufen von Menschen zusammen, die unterschiedlicher wohl kaum sein könnten. Aber am Ende des Tages werden sie nur von einem zusammengefügt und von einem zusammengehalten. Und das ist das Haupt. Das ist Jesus Christus. Unter dem Dach des Evangeliums war unser Thema von heute Morgen. Drei Dinge haben wir gesehen, die unter dem Dach des Evangeliums zählen. Erstens, dort gibt es kein Ansehen der Personen. Zweitens, werden wir durch Christus versöhnt. Und drittens, sind wir verbunden durch den Geist. Und ich will heute Morgen gerne schließen mit einem Vers aus Epheser 2, Vers 18, der im Zusammenhang davon steht, wie Juden und Heiden miteinander jetzt in Christus eins geworden sind. Und gewissermaßen bieten sie damit ein Vorbild für uns, die wir unterschiedlich sind, aber in Christus eins geworden sind und etwas miteinander gemeinsam haben. Epheser 2, Vers 18, da heißt es, denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Ich will gerne mit uns beten, lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen, wem das möglich ist, und so noch einmal vor unseren Herrn gemeinsam treten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du deine Komfortzone des Himmels verlassen hast und dass du ja bereit warst, auf diese Erde zu kommen, Mensch zu werden wie wir, aber doch ohne Sünde geblieben bist. Und wir danken dir dafür, dass du das getan hast, damit wir versöhnt werden dürfen mit Gott, damit wir Frieden haben mit Gott und dass wir auch versöhnt miteinander leben können durch diese Verbindung, die du uns schaffst. Wir danken dir für deinen Geist, den du gegeben hast, der in einem jeden wahren Gläubigen lebt und der uns führt und leitet und der uns helfen will, diese Einheit des Geistes zu bewahren. Und du siehst, wo Menschen heute Morgen vielleicht hier sind oder zuhören, zuschauen, die noch nicht ganze Sachen mit dir gemacht haben, Herr, und wir wollen darum bitten, dass sie gerettet werden, dass du ihnen die Augen für dein Evangelium öffnest. Und für uns, die wir mit dir unterwegs sind, wollen wir beten, dass du uns hilfst zu sehen, wo du uns als Einzelne aufrufen willst, auffordern willst, zur Einheit beizutragen, das zu fördern und dass du alles, was Einheit stört, einfach auskehrst, Herr. Wir wissen, dass wir voll und ganz angewiesen sind auf dich, danken dir dafür, dass du uns zusammengefügt hast, dass du uns auch zusammenhältst und umso dringlicher ist der Blick auf dich und deine Hilfe und die Kraft deines Geistes. Amen. Wir bleiben gerne stehen, wenn es möglich ist, und singen zusammen dieses Lied Nicht uns, was angelehnt ist an diesem Psalm 115, Vers 1, was wir eben hatten.